Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
70 Jahre Grundgesetz, ist das ein Grund zum Feiern oder eher um mal wieder zu diskutieren? Ist Demokratie out? Das ist jetzt unser Thema. Ich bin Alexandra Gerlach und ja, ich begrüße Sie sehr herzlich aus der Frauenkirche in Dresden. Wir fragen heute Abend, wie stehen denn die Deutschen zu ihrer Verfassung? Wie leben sie diese Verfassung? Sind wir überhaupt in der Lage, das zu leben, was da festgeschrieben ist? Und schätzen wir eigentlich die Werte, die im Grundgesetz verankert sind? Kurz, wie steht es mit unserer Bereitschaft, diese Demokratie zu leben? Das ist das Thema, das wollen wir diskutieren und das sind unsere Gäste. Wolfgang Thierse ist bei uns, der ehemalige Bundestagspräsident von der SPD. Professor Dr. Astrid Lorenz, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Leipzig. Miriam Tscholl, sie ist Theatermacherin und Leiterin der Bürgerbühne am Staatsschauspiel in Dresden. Und Lukas Rietschel, ein junger Schriftsteller aus Görlitz. Er ist übrigens Jahrgang 94 und hat gerade einen ersten Roman geschrieben, über den wir gleich noch mehr sprechen werden, der viel aussagt über das, was in der jungen Generation momentan auch im Argen liegt. Wir steigen gleich ein ins Thema und fragen, gibt's was zu feiern? 70 Jahre Grundgesetz, Herr Thierse?
Ich glaube ja, denn es ist ein gutes Grundgesetz, wahrscheinlich das Beste unserer Geschichte. Schon wenn ich an den ersten Teil denke, den Grundrechte-Teil, den Teil, in dem die Grundrechte und Grundfreiheiten bestimmt sind, das ist ein gutes Grundgesetz und es hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass zunächst die Bundesrepublik Deutschland West eine ziemlich stabile Demokratie geworden ist und wir jetzt auch im gemeinsamen Deutschland eine ziemlich gute Demokratie sind, was ja immer Streit, Kritik, Auseinandersetzung ausdrücklich einschließt.
Frau Lorenz, als Politikwissenschaftlerin, was für einen Blick werfen Sie auf das Grundgesetz zum 70. Geburtstag? War das ein großer Wurf? War das gut? Haben wir einen Grund zu feiern?
Als großer Wurf war es ja gar nicht gedacht, weil es ja ein Provisorium sein sollte, bis die deutsche Einheit vollendet wird. So war es ja damals gedacht und es war hoch umstritten, ob man überhaupt sich eine Verfassung geben sollte. Und deshalb hieß sie ja auch erst nur Grundgesetz. Also ich würde mich an Thierse anschließen, dass die Demokratie erstmal formell stabil ist, aber es rumort natürlich, das wissen wir. Man sagt eigentlich so pragmatisch, eine gute Verfassung ist eine, die man gar nicht so sehr merkt, weil sie nicht umstritten ist und weil es funktioniert. In dieser Hinsicht können wir feiern oder nicht feiern. Also man merkt das Grundgesetz nicht, aber wir wissen, wenn wir täglich die Zeitung aufschlagen, dass es viele Probleme gibt.
Frau Tscholl, ebenso wie Frau Lorenz sind Sie in den 70er Jahren geboren. Und was ist Ihr Urteil, wenn Sie jetzt auf 70 Jahre Grundgesetz gucken? Ist das ein Grund zu feiern für Sie?
Ja, ich würde mit auf die Party kommen. Ich bin Jahrgang 74, bin also 44 Jahre alt. Wenn ich jetzt einen Radius von meinem Geburtstag 44 Jahre zurück bin ich bei 1930. Das heißt, umso älter ich auch werde, umso weniger selbstverständlich ist es eigentlich, dass es dieses Grundgesetz gibt im Verhältnis zu meiner Lebenszeit. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben darauf aufgebaut. Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit der Kunst, Gleichheit von Frau und Mann. Das ist mein Leben, das ich mir so aufgebaut habe. Und dafür bin ich sehr froh. Und gibt sicherlich noch viel zu diskutieren, wo auch die Probleme derzeit liegen. Aber erstmal kurze Feier.
Herr Rietschel, mit Ihrem Blick als Görlitzer aus den 90er Jahren, wie fällt Ihr Urteil aus? Feiern Sie diesen Geburtstag, 70 Jahre Grundgesetz?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja erstmal ein relativ abstraktes Datum und auch eine abstrakte Zahl. Und wenn ich bedenke, dass es ja eigentlich erstmal eine westdeutsche Verfassung war und wenn ich dann aber höre, wie meine Eltern, Großelterngeneration da im Osten ihren Teil dazu beigetragen hat durch die friedliche Revolution, also dann, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt nicht nur, wir haben jetzt hier den westdeutschen Teil und der ist also super demokratisch, sondern dass auf der anderen Seite, also im Osten, das Gleiche auch passiert ist, dass da Menschen auf die Straße gegangen sind, dass das geglückt ist, so eine Revolution, das ist auch nicht selbstverständlich und da muss ich sagen, so sehr weit weg auch das für mich ist, aber ich bin doch stolz, in einem Land leben zu können und zu dürfen, dass das vollbracht hat, auf jeden Fall.
Wir wissen ja nun, dass unser Land aktuell etwas zerrissen ist. Herr Thierse, welche Werte sollten wir jetzt unbedingt verteidigen?
Die Grundfreiheiten, die ja so selbstverständlich nicht sind. Ich erinnere mich noch genau an die Euphorie von 89, 90. Damals gab es ja so eine Stimmung, es bricht ein goldenes Zeitalter des Friedens aus. Die Demokratie hat endgültig gesiegt. Ein amerikanischer Theoretiker sprach sogar vom Ende der Geschichte, weil die Demokratie gesiegt habe. Und siehe da, das stimmt nicht. Wenn wir ringsum blicken in unsere europäische Nachbarschaft wie auf den Globus insgesamt sehen wir, dass unsere rechtsstaatliche, liberale Demokratie überhaupt nicht selbstverständlich ist. Eher die Ausnahme. Autoritäre Regime nehmen zu. Diktaturen sind ziemlich kräftig. So etwas wie eine illiberale Demokratie, was ist eigentlich ein Widerspruch in sich, es wird propagiert. Also wir sehen, dass das, was da entstanden ist, etwas sehr Kostbares ist. Die individuellen Freiheiten, die Grundrechte, dass wir miteinander öffentlich streiten dürfen. Ich habe doch volle 40 Jahre DDR hinter mir. Ich weiß, wonach ich mich gesehnt habe. Nach der Möglichkeit, frei zu reden. Nach der Möglichkeit, die Welt zu sehen. Und nicht nur einen ganz kleinen Teil davon. Freiheit der Kunst, Freiheit der Religion, der Weltanschauung. Das ist uns alles ganz selbstverständlich geworden. Aber wir müssen sehen, es ist, gucken Sie nach Polen, nach Ungarn, in die USA, nach Russland, in die Türkei, nach China. Wir sehen, es ist inzwischen die Ausnahme. Und das macht es noch kostbarer, als es ohnehin ist.
Frau Lorenz, teilen Sie als Politologin diese Szenerie, die wir jetzt gerade gehört haben, sind sozusagen die Werte, die wir für so selbstverständlich halten, bedroht durch das, was sich um uns herum ereignet gerade?
Ja, Demokratie muss jeden Tag neu erkämpft werden. Übrigens nicht nur in Ungarn und Polen, sondern auch bei uns. Wir brauchen nur ungefähr einen Meter neben uns selber zu schauen und können beobachten, dass man täglich für die Demokratie streiten muss. Ich würde sagen, neben den Grundrechten ist der Respekt, die Achtung vor der Menschenwürde, die Achtung der Menschenwürde eigentlich das Wichtigste, was das Grundgesetz propagiert, weil sich alles andere daraus ableitet. Aber vielleicht muss man das nochmal sagen, das Grundgesetz bekennt sich nur zur Menschenwürde. Das ist etwas Naturrechtliches. Es ist vor der Verfassung gegeben. Und das ist das Wichtigste, die Menschenwürde.
Frau Zscholl, als Theatermacherin, wie beobachten Sie gerade die Szenerie um uns herum? Auch die Kunst profitiert ja letztlich von der Freiheit, die grundgesetzlich garantiert ist in der Verfassung. Sehen Sie die manchmal bedroht?
Es ist eher so ein Szenario im Kopf, was könnte passieren, wenn sich unser Parteiensystem zum Beispiel stark nach rechts verändert. Also da ist ja sehr klar formuliert, was kommen wird. Mir ist sehr klar, dass dann das, was ich mache, was viele meiner Kollegen machen, ziemlich schnell unter Umständen nicht mehr möglich sein könnte, wenn schon in der, je nachdem, wie die Landtagswahl hier ausgeht. Im Moment, muss ich sagen, empfinde ich die Kunst als sehr frei. Ich denke da nicht drüber nach, wer könnte mir da schaden. Auch ich habe selber sehr wenig Angriffe, das war ja die Frage, ne? Also sehr wenig Angriffe oder sowas erfahren. Und ich kann sagen, dass sehr viele Menschen, auch die Dresdner Bürger, die auf der Bürgerbühne agieren, diese Freiheit derzeit genießen und nutzen. Und ich hoffe, dass es weiter so bleibt. Und wir sollten uns nach der Landtagswahl nochmal unterhalten.
Aber es gibt schon, ich höre aus Ihren Worten natürlich die Sorge, ja. Es gibt schon Anlässe, wo man ernsthaft befürchten muss, dass bestimmte Dinge verboten werden können?
Ich sehe es ganz klar im AfD-Parteiprogramm, dass die Kunst und das Theater einer nationalen Identitätsverpflichtung, also man muss die positive nationale Identität vermitteln im Theater. Und da wird sehr klar gesagt, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, der Vorsitzende der AfD Sachsens hat durchaus in unserem Facebook-Blog schon mitgeteilt, dass bestimmte Dinge dann nicht mehr möglich wären. Und da braucht man gar nicht spekulieren. Das wird ziemlich klar gesagt, dass die Kunst dann nicht mehr frei ist und wird dann von Privattheater gesprochen, dass die dann eher gefördert sind. Aber wenn man genau hinguckt, das ist ja dann einfach Kommerz und Konsum und Musical. Ich brauche es ja auch nur in anderen Ländern sehen. Sie haben von Ungarn gesprochen. Ich war da neulich und habe das von den Theatermachern dann einfach erzählt bekommen. In Ungarn sind die kleineren, also die Theater, die nicht in Budapest sind, komplett mit Intendanten besetzt, die in der Partei sind, komplett in Budapest selber ist es noch gemischt, weil sie kommunal sind und da ist etwa so 50-50, man hält sich bedeckt, man ist selber vielleicht schon noch bei den Künstlern, die eigentlich frei denken, aber nicht mehr ganz frei reden, also da ist so eine gemischte Gemengelage und die sagt mir, Deutschland und Frankreich, ihr müsst das jetzt wuppen, ihr müsst das jetzt nach vorne bringen, bei euch funktioniert's und so empfinde ich das im Moment auch noch. und guckt, dass ihr uns dann mitziehen könnt. Unsere Hoffnung setzen wir auf euch. Das verpflichtet auch nochmal zusätzlich vielleicht. Mhm.
Herr Rietschel, an Sie auch nochmal kurz die Frage, welche Werte müssen wir unbedingt verteidigen im jetzigen Zeitpunkt?
Naja, das ist ganz klar die Menschenwürde. Das ist ja, ich teile das ja. Ich glaube, wir sind schon einer Meinung und auch die Kunstfreiheit. Ich habe das auch bedenklich wahrgenommen. Wir haben in Görlitz auch einen AfD-Oberbürgermeisterkandidaten, der also meint jetzt, es kann nicht sein, dass Kunst diese Freiheiten genießt und zu viele Freiheiten, das gibt es erstmal nicht. Ich glaube, Kunst braucht Freiheit, um da anknüpfen zu wollen. Kunst erkämpft sich aber auch Freiheit, und wenn ich sie dann ganz kurz gar nicht angreifen möchte, aber ich meine, das Staatsschauspiel jetzt mit dem blauen Wunder zeigt also ein Theaterstück, da wird auf der Bühne gesagt, wählt nicht die AfD, und das muss ich dann sagen, das ist auch nicht meine Form von Kunst. Das finde ich ein bisschen platt, das finde ich didaktisch, das ist moralisierend, und das ist eben nicht der Beitrag, den ich mir von Kunst eigentlich erhoffe in einer freien Demokratie. Und auch das muss sie aushalten, diese Demokratie.
Richtig, ja, das
da geht es ja schon mal los, diese Pole auch zu bespielen, aber niemals sich auf die Bühne zu stellen und vorzugeben, wen man wählen darf. Also da würde ich mich komplett dagegen stellen.
Also die Kunst hat einfach kein Neutralitätsgebot. Das ist einfach so. Das sind nur staatliche Angestellte, die das haben. Und wenn ein Künstler, und da muss ich mich jetzt gar nicht für dieses Kunstwerk aussprechen, weil das ist völlig unabhängig davon, wie ich das fand. Das können wir privat besprechen, aber wenn ein Künstler und eine Künstlergruppe dieses Stück auf der Bühne machen will, dann können die das so machen. Und ich war auch schon in Theaterstücken, da sind Politiker rausgegangen, weil sie sich angegriffen gefühlt haben, aber das macht nichts. Die dürfen da auch sauer sein, wir dürfen da auch streiten, und das ist das Gut, was wir verteidigen müssen, dass das auch provokant sein muss. Meine Form von Theater ist auch eher eine dialogische und aufeinander zugehende und eher fragende Position an die Bürger und nicht unbedingt eine provokante, aber ich finde es wichtig, dass es möglich ist, das auch so zu tun.
Mhm. Zur Freiheit der Kunst gehört ja auch, dass man kritisieren darf.
Das
die Kunst selber.
Ja, ja.
Die Kunst selber. Man muss nicht, das ist das Schöne, man muss nicht alles gut finden, was einem vorgesetzt wird. Man kann widersprechen, man kann rausgehen, man kann schimpfen. Das gehört alles zu den Freiheiten, die wir genießen.
Genau.
Ist nur nicht, dass sozusagen von oben der Staat verbietet und anordnet. Das ist die Grenze. Und übrigens noch ein Satz, dieser wichtigste Satz des Grundgesetzes, da sind wir uns ja einig, der heißt eben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Unscheinbar, aber entscheidend.
Mhm. Herr Thierse, es ist ja so, dass in den letzten paar Jahren auch im Grunde die staatlichen Institutionen schwer angegriffen worden sind auf der Straße, Politiker als Volksverräter beschimpft worden sind, das Parlament als Schwarzbude bezeichnet wird. Das sind ja Sachen, die hat es schon mal gegeben. Was macht das mit Ihnen, die Sie so lange im Politikbetrieb unterwegs sind, und was macht das mit unseren Institutionen?
Also ich mag diese Formel, was macht das mit dir? Es geht gar nicht um mein subjektives Befinden.
Aber ich würde das schon mal gerne wissen. Verletzt
ja,
Sie das?
Naja, also wenn man in die Politik geht, muss man auch bereit sein, Kritik auszuhalten.
Mhm.
Das gehört dazu.
Okay.
Wenn man so ein sanfter Mensch ist, soll man lieber zu Hause bleiben und Gedichte schreiben oder irgendetwas. Nein, demokratische Politik ist Streit. Mhm. Streit hoffentlich nach Regeln der Fairness. Und ich erlebe ja auch, dass wir in einer eigentümlich zwiespältigen Stimmung sind im Lande. Die Enttäuschungen, nicht nur in Ostdeutschland, aber auch bei uns gerade, sind erheblich. Das Misstrauen gegenüber Politikern. Dafür gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe. Da müsste man sehr viel aufstellen. Meine Erklärung ist, wir sind in Zeiten dramatischer Veränderungen, die alle gleichzeitig stattfinden. Ich nenne nur die Stichworte Globalisierung, die Flüchtlingsbewegung, die ja ein Teil der Globalisierung sind, die digitale Transformation, alles gleichzeitig, und das in einem Teil Deutschlands, wo gerade irrsinnig viele Veränderungen zu bewältigen sind. Also auf die gegenwärtigen dramatischen Veränderungen stoßen auf Veränderungen, die schon stattgefunden haben. Und ich verstehe, dass das auch bei nicht wenigen Menschen Unsicherheit, Ängste erzeugt. So etwas auch wie Entheimatungsbefürchtung. Das Fremde und die Fremden rücken nahe und stellen das, was mir vertraut ist, in Frage. Also es gibt viele Gründe für Unsicherheiten und Ängste. Und das führt dazu, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass Menschen eine fast dramatische Sehnsucht empfinden nach den einfachen, schnellen Antworten, nach der radikalen Lösung, nach der Befreiung von dieser bedrohlichen Problemlast. Denn nicht alle sind erfolgreich in diesen Veränderungen. Viele kommen unter die Räder. Wer Arbeitslosigkeit erfahren hat oder Angst vor Arbeitslosigkeit hat, der hat verständlicherweise mehr Angst als einer, der immer Sieger der Geschichte gewesen ist. Also das ist so eine emotionale Grundsituation, die dazu führt, dass Menschen empfänglich werden für die Botschaften der Vereinfacher. Das ist die Stunde der Populisten. Denn die Schwierigkeit ist, dass Demokratie ihrer inneren Natur nach langsam ist. Und ich lobe die Langsamkeit der Demokratie, weil sie nämlich die Voraussetzung dafür ist, dass möglichst viele sich an den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen der Demokratie beteiligen können, wenn sie es wollen. Aber das macht sie auch wieder langsamer. Lösungen zu finden, Kompromisse, Übereinstimmungen, das setzt ja Debatte und Streit voraus. Ich war lange genug Parlamentarier, ich weiß, was Ungeduld ist. Gerade wenn man unendlich viele Sitzungen machen muss, darüber reden, mit dem reden und so weiter, ehe man irgendein gemeinsames Konzept entwickelt hat. Das ist manchmal quälend.
Sind wir gar nicht mehr geeignet heute dafür?
Nein, jedenfalls ist die Geduld ist eine der wichtigsten demokratischen Tugenden, aber sie wird immer seltener. Angesichts der Ängste und Unsicherheiten verstehe ich die Ungeduld. Ich verstehe das sehr gut und kann nur sagen, man kann die Geduld nur ertragen, wenn man selber mitmischt. Nämlich dann begreift, indem ich selber mitstreite. Übrigens kommt mir die Demokratie nicht mehr so langsam vor, wenn ich mitstreite, mitdebattiere, mitmache, mich beschimpfen lasse oder andere kritisiere, was auch immer.
Dann frage ich nochmal Frau Scholl. Sie sagen ja, Bürgerbühnen haben im Moment in Deutschland Konjunktur und auch ja. Sie erleben großen Zulauf. Viele Bürger wollen gerne mitmachen bei ihren Theaterprojekten. Mhm. Wie erklären Sie sich das? Und die zweite Frage wäre, die würde ich an Herrn Thierse und an Frau Lorenz stellen wollen, ist das schon Politik? Wenn man sich da auf die Bühne stellt.
Ja, ich wollte ganz kurz Ihnen noch mal zustimmen. Wir haben den Klimawandel, es soll ganz, ganz schnell, muss was passieren. Gleichzeitig können die Prozesse nur auf europäischer oder globaler Ebene gelöst werden und das dauert noch viel, viel länger als früher. Das heißt, die Geduld ist nicht unbedingt weniger geworden. Die Prozesse sind noch komplizierter und länger geworden. Aber jetzt noch mal auf die Bürgerbühnen. Das ist ja, ich bin ja kein Politikwissenschaftler, sondern Theatermacher. Also es ist so, dass sehr, sehr viele Leute Lust haben, sich zu beteiligen. Also Partizipation ist das große Wort im Theater und nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Leute wollen sich beteiligen, wollen diese Gesellschaft aktiv mitgestalten. Aber es ist der vorpolitische Raum. Es ist tatsächlich so, dass ich schon auch oft höre, ich spiele lieber Theater, als dass ich in die Politik gehe, in eine Partei gehe, so wie Kinder sagen, ich gehe nicht so gerne in die Schule, sondern spiele lieber Theater. Das macht mich auch ein Stück weit ratlos und das ist auch schade. Wir probieren natürlich unseren Beitrag irgendwie zu einer politischen Diskurs und zu einer Konfliktfähigkeit da beizutragen, aber es ist schon sehr deutlich, dass die Leute nicht so sehr Lust haben auf Parteien und auf das, was Sie vorschlagen, macht doch mit, dann dauert es nicht so lang. Ich höre ja viele Biografien, es gibt so ein paar Biografien, gerade aus dieser Stadt, bei denen ich das auch sehr gut nachvollziehen kann. Bei anderen bin ich dann wieder ratlos, aber zum Beispiel Frau um die 60 sagt, mein Vater war Nationalsozialist, er hat schmerzlich erfahren, dass er auf der falschen Seite stand, also haben wir uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht auf der richtigen Seite verstehen, waren Sozialisten, waren in der Partei, haben versucht, das Richtige zu machen, für die Sache, von der wir überzeugt waren, einzutreten, merkten dann bei der Wende schon wieder, wir stehen auf der falschen Seite. Der Vater ist an der Wende am Herzinfarkt gestorben, im Sinne von, die Interpretation, es war zu viel. Und die Frau unternimmt natürlich keinen dritten Versuch, nochmal sich aktiv an Politik zu beteiligen. Ganz anders die Biografien meiner Familie, westdeutsches Dorf oder Kleinstadt, in der sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern als auch mein Lieblingsprofessor, also die einen kleine Unternehmer, der andere Arbeiter, der andere Akademiker, alle zeitlebens sich einer Partei verschrieben haben, dort Mitglied waren, aktiv mitgewirkt haben, zum Teil im Stadtrat, aber auch manchmal nur als Karteileiche bezahlt haben. Auch natürlich gab es in der Familie Nationalsozialisten, auch das war Teil, aber das war eben nur ein Bruch und es waren eben nicht diese zwei Brüche. Und solche Geschichten versuchen wir einfach zu erzählen und auch wertfrei stehen zu lassen und manches auch zu verstehen.
Mhm. Frau Lorenz, was wissen wir über die Bereitschaft der Menschen, sich zu engagieren in der Politik? Da gibt es ja auch neue Erhebungen und interessante Ergebnisse.
Ja, das, was Sie sagen, klingt ja erfreulich, aber dann sind Sie in einem ganz bestimmten Biotop unterwegs, wo Leute sehr stark partizipieren wollen. Das ist nämlich überhaupt nicht typisch. Dazu gibt es tatsächlich ja viele Untersuchungen inzwischen. Es sind überhaupt in Deutschland nur noch 1,2 Millionen Menschen Mitglied einer Partei. Das ist also nichts, was den Osten nur betrifft. Im Osten ist aber die Rate der Parteimitglieder noch mal um die Hälfte niedriger. Also es ist schon die Ausnahme, dass man überhaupt in einer Partei organisiert wird. Aber es wäre zu kurz gegriffen, tatsächlich nur auf die Politik zu schauen. Denn die Menschen sind auch nicht mehr Mitglied in Gewerkschaften, sind in Kirchen und so weiter, sind generell schlechter organisiert. Und das alles geht einher. Und wir sehen eine Spreizung der Gesellschaft hinsichtlich der Partizipations-, also der Beteiligungsbereitschaft. Es gibt diejenigen, die Sie erwähnen, die ganz viel machen wollen, diese Aktivbürgerschaft. Und dann gibt es sehr viele Menschen, die eben nicht partizipieren. Und ich würde Herrn Thierse auch recht geben, und das zeigen auch Untersuchungen, dass man dann tatsächlich leicht den Eindruck hat, man ist abgehängt, es hört einen keiner an und so weiter. Aber man hat selber sozusagen ja auch die Verbindung gekappt zu denen, die entscheiden.
Ich hatte eben eingangs noch gesagt, ich würde gerne noch hören wollen von Herrn Thierse, ob das für ihn schon Politik ist, wenn die Menschen sich auf der Bürgerbühne engagieren wollen.
Ja, das ist der Beginn von Politik. Man darf nicht so einen engen Begriff von Politik haben und sie auch nicht reduzieren auf Parteipolitik oder Regierungshandeln auf den unterschiedlichen Ebenen, sondern Politik, zumal in der Demokratie, heißt, sich darauf einlassen, unterschiedliche Interessen und Meinungen miteinander auszuhandeln, heißt, sich an Verteilungskonflikten beteiligen. Aber das beginnt damit, dass man Meinungen formuliert, ausformuliert, erprobt im Streit mit anderen, dass man Interessen artikuliert. Man muss das wissen. Also ich bin da gar nicht so skeptisch. Ich kenne die Untersuchung auch und bin auch eher traurig, dass so wenig sich bereit sind, ihre Haut in der Demokratie zum Markte zu tragen. Aber wenn ich sehe, dass da junge Leute für die Umwelt auf die Straße gehen, Fridays for Future, oder dass sie ein Riesentheater machen wegen der Upload-Filter, ich bin nicht derselben Meinung. Ich bin sehr dafür, dass das Internet reguliert werden muss, um unserer demokratischen Zukunft willen. Aber dass da junge Leute anfangen oder Pulse of Europe, das ist ganz wichtig. Das, finde ich, ist ein Teil einer lebendigen Demokratie. Nur diejenigen, die da demonstrieren, müssen wissen, das ist erst der Anfang. Die wirkliche Demokratie ist dann der nächste Schritt. Das, was man fordert, in Konkurrenz zu bringen zu den Interessen und Forderungen anderer. Das ist dann der lebendige demokratische Prozess. Miteinander im Streit auszuhandeln, was geht nicht, was können wir bezahlen. Wenn wir das bezahlen, dann was dürfen, können wir dann nicht bezahlen. Also diese Prozesse des Miteinander Streitens, Aushandelns, Debattierens, Kompromisse finden und Konsense finden, das ist dann die wirkliche Politik. Und die ist eben, um mal mein Sprüchlein zu sagen, die ist eben klein, hässlich, schweißtreibend und enttäuschungsbehaftet. Naja, ich sage, das sind nicht nur strahlende Erfolge. Und das ist was ganz anderes als das, was in den Talkshows stattfindet. Da geht es immer nur um das schnelle, flotte Argument. Ja? Nicht sind die besten Politiker, die besonders schnell und beantwortbarlich reden können, sondern diejenigen, die Intelligenz, Ausdauer haben, auch kompromissbereit sind, etc.
Meine Damen und Herren, Sie hören Deutschlandfunk Kultur, das Forum Frauenkirche zum Thema 70 Jahre Grundgesetz, ist Demokratie out? Sie hörten gerade Wolfgang Thierse, den ehemaligen Bundestagspräsidenten. Es diskutieren außerdem die Leipziger Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz und Miriam Zscholl, Theatermacherin und Leiterin der Bürgerbühne in Dresden, und Lukas Rietschel. Er ist junger Schriftsteller aus Görlitz und hat gerade seinen Debütroman vorgelegt mit einem martialischen Titel: Mit der Faust in die Welt schlagen, heißt dieses Buch. Und es zeichnet eigentlich ein Bild, ja, sehr trist, voller Agonie, und berichtet aus den Nullerjahren, also noch nicht mal direkt in den 90er Jahren, sondern es ist um die 2000-Wende, und man denkt doch, da ist doch alles schon ganz schön und eigentlich läuft es doch, und für die Familie, die Sie beschreiben, läuft es ja eigentlich auch. Die bauen ein Haus, die haben zwei Söhne, alles ist top, und dann geht trotzdem alles schief und endet eigentlich in einem Desaster. Diese Stimmung, dieses düstere Bild, was Sie da zeichnen, ist das ein Bild, was heute auch zutrifft auf diese Generation, die ganz Jungen? Ist das noch wirklich so dramatisch?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Bild, es ist nicht das Bild, das kann es auch gar nicht sein. Aber es beschreibt eben, dass aus dieser Überkomplexität natürlich auch Frustration wachsen kann. Und diese Jungs, ähnlich wie ich ja auch, sind Ich bin in der Lausitz aufgewachsen, also in den Landschaften groß geworden, die meinen Eltern als die Blühenden versprochen wurden. Und ich brauchte jetzt nicht so viel Fantasie, um zu erkennen, dass das nicht so richtig funktioniert hat eigentlich. Und ich hatte es auch, diese Wut, wie ich es im Roman schildere, über die verschwindenden Strukturen, dass die Schulen also schließen, dass meine Oma nicht mehr zum Arzt gehen kann, in die Apotheke schon gar nicht. Und dann werden auch noch die Landkreise immer größer. Ich meine, der Bautzener, der ist mittlerweile so groß wie das Saarland. Also es zieht sich alles nur noch zurück und alles zerrinnt. Und das ist eben genau dieses Gefühl, das ist gar nicht typisch ostdeutsch. Das finden wir im Ruhrgebiet in der Form auch so. Und diese Hohlräume, die da entstehen, die werden eben dann gefüllt mit Radikalität und durch Radikalisierung. Das müssen auch nicht unbedingt Rechtsextreme sein, das können auch Salafisten sein. Aber dieses Gefühl zumindest, dass da etwas verschwindet, das hat natürlich ganz stark damit zu tun, wie das Verhältnis zur Demokratie, auch zum System und zur Gesellschaft dann funktioniert. Wir haben in Ostdeutschland, was das Verhältnis zur Politik betrifft, eine starke Output-Orientierung. Das heißt, es wird immer noch danach geschaut, was macht der Staat für mich und funktioniert das und leistet er etwas? Und da ist, glaube ich, nach dieser großen Aufbruchsstimmung etwas liegen geblieben. Und da ist nun eben eine Form, das so radikal zu füllen, wie das diese Jugendlichen machen, oder aber das auch konstruktiv zu machen. Herr Thierse hat das angesprochen, diesen Fridays for Future. Denn ich habe schon das Gefühl, dass da, wo gerade im Osten diese Eltern- und Großelterngeneration versuchen musste, mit der Demokratie irgendwie zu arbeiten, das vielleicht auch noch nicht so ganz verstanden hat, diese Fragen dann auch die nächste Generation übernimmt. Und das sind durchaus naive Fragen, das sind aber auch kritische Fragen. Und ich habe den Eindruck, dass das auch unter jungen Menschen das Politikverständnis, das Demokratieverständnis ein anderes ist als dieses sehr lang gewachsene in Westdeutschland, wo man also ganz klar sagen kann, da sitzen dann also die Familien zu Hause am Tisch und dann sagt der Vater, pass mal auf, seit 70 Jahren machen wir Politik auf diese Weise und da sitzt seit 50 Jahren also dieser Herr in der Partei und der hat es zu richten. Und das haben wir im Osten nun eben nicht. Und ich glaube, dass diese Lehrräume für ganz viel Interpretationsspielraum auch sorgen und zu einer Selbstermächtigung führen. Und ich glaube, um das jetzt mal positiv zu drehen, dass die eigentliche Innovationskraft für unsere Demokratie in Zukunft aus dem Osten kommen wird.
Frau Lorenz, würden Sie das teilen? Sind wir jetzt eine Art Labor oder so?
Ja, ich habe selber mal ein Buch rausgegeben, wo das auch ein Thema war, eines Kapitels, der Osten als Laborfunktion. Das stimmt natürlich in Teilen.
Ich habe ein Buch herausgegeben mit dem pathetischen Titel Zukunft Ost. Ich bin etwas nüchterner geworden inzwischen.
Also in mancherlei Hinsicht stimmt es, aber in anderer Hinsicht nicht. Ich würde gerne einen anderen Punkt noch mal erwähnen. Jetzt wird Fridays for Future und so weiter genannt, aber warum wird nicht Pegida genannt? Sie erwähnen jetzt das, was Sie alle positiv finden und die anderen lassen Sie raus. Aber als Politikwissenschaftlerin sage ich, auch Pegida ist eine Form von Politisierung, die stattfindet, die notwendig war, weil es eben eine lange Apathie gab und dann eine Form, ob man die jetzt inhaltlich sinnvoll findet, ob man die produktiv findet und so weiter, das ist ja gar nicht jetzt hier das Thema, sondern es gab eine Form, Protest nochmal in starker Form anzumelden und sich mit diesem System eben auch konfliktreich auseinanderzusetzen. Also ich würde das in der Hinsicht tatsächlich ähnlich sehen und das hat ja zumindest in bestimmten Regionen mehr Menschen mobilisiert als Fridays for Future. Also was sicherlich jetzt ein Thema sein muss der nächsten Zeit, ist eine Politisierung der Gesellschaft. Also sich stärker als Teil dieser Gesellschaft wahrzunehmen, sich selber, Sie sagen das schöne Wort, ermächtigen, sich zu ermächtigen, mitzumachen, konstruktiv zu verstehen, wie das System funktioniert, auch die richtigen Vergleichsmaßstäbe zu wählen, weil es hat sich zwar nicht alles zu grünen Landschaften entwickelt, aber vorher waren auch nicht überall so grüne Landschaften und die DDR hat sich eben auch abgewirtschaftet. Also womit vergleichen wir? Das ist auch ganz wichtig und das lernt man alles, wenn man sich politisiert und diskutiert.
Wenn Sie sagen, wir müssen uns politisieren, mein Eindruck ist ja momentan eher, dass sich die Menschen eher entfremden von der Demokratie und dass viele gar nicht mehr willens sind, diese mühseligen Kompromisse zu schließen, die Sie, Herr Thierse, vorhin so beschrieben haben. Wie hart das ist, dieses Ringen durchzuhalten, die Nerven zu behalten.
Also ich will zunächst mal ein Stichwort aufnehmen, weil das mir gut gefällt. Womit vergleichen wir uns Ostdeutsche? Wir haben als DDR-Bürger, die Anwesenden können sich sicher erinnern, immer mit dem Blick nach Westen gelebt. Jedenfalls in Dresden nicht, aber in dem größten Teil der DDR sind wir jeden Abend via Fernsehen in den Westen ausgewandert. Das war immer der Vergleichsgröße. Der reiche, der erfolgreiche, der starke Westen. Und in bestimmter Weise ist das heute auch noch. Und genau diese Blickrichtung erzeugt immer auch Unzufriedenheit, weil wir sind ja immer noch hinterdrein, ökonomisch, sozial, in mancherlei Hinsicht. Gibt es noch sichtbare teilweise schmerzliche Differenzen. Aber ich habe immer gedacht, wir könnten doch auch mal in die andere Himmelsrichtung blicken, auf unsere Schicksalsgenossen, nach Polen, nach Tschechien, nach Ungarn, nach Russland. Dann sieht man plötzlich, dass es Ostdeutschland vergleichsweise besser geht. Und man merkt einen ganz eigentümlichen Zwiespalt. Das, was uns Ostdeutschen zunächst mal zum Vorteil geraten ist, politisch, ökonomisch, sozialstaatlich, dass wir ein Teil der Bundesrepublik Deutschland wurden, gewissermaßen aufgefangen wurden. Wir wurden Teil des westdeutschen Sozialstaats etc. Das ist zugleich, wie soll ich das nennen, politpsychologisch ein Nachteil. Immer noch der große Bruder. Bei uns musste sich alles ändern, bei denen nichts. Die waren die Lehrmeister, wir waren die Lehrlinge. Das ist kein Verhältnis von Gleichwertigkeit, das tut weh. Ich beschreibe das ohne Vorwurf, das war die Grundkonstellation. Wem will man das vorwerfen? Die allermeisten DDR-Bürger wollten so 1990, ich erinnere mich genau, so schnell wie möglich wie unter das rettende Dach der Bundesrepublik Deutschland. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir. Manche wollen sich heute nicht mehr daran erinnern, an diese heftige Sehnsucht, so schnell wie möglich. Und dann kam Kohl und hatte die Ostdeutschen an die Hand genommen. Ich führe euch jetzt, ich nehme euch an die Hand und führe ins Wirtschaftswunderland. Das wirkt auch nach, die patriarchale Prägung, die Kohl dem Einigungsprozess gegeben hat. Das muss man alles in Erinnerung, ich beschreibe das nicht im Tone moralischen Vorwurf, sondern das ist eine schwierige Konstellation, die bis heute nachwirkt und einen Teil der Unzufriedenheiten und Schmerzen ausmacht. Aber hilfreich ist, das war dann genau, auch in die andere Richtung zu blicken und zu sehen, die hatten keinen reichen Bruder, die mussten sich selber gewissermaßen am Schopfe aus dem Sumpf ziehen. Denen geht es ökonomisch und sozial nicht besser als uns. Aber psychologisch, gucken Sie mal nach Polen oder nach Tschechien, da ist eine andere Grundsituation da. Da gibt es nicht dieses Klima, hört doch erstmal auf uns, integriert doch erstmal uns, ihr habt uns kolonisiert etc. Damit können die nichts anfangen, aber bei uns spielt das eine Rolle aus dieser Grundkonstellation, die aus der Friedlichen Revolution sich ergeben hat und aus der Grundsituation der deutschen Einheit. Und ich erinnere noch einmal, die ganz große Mehrheit der Ostdeutschen wollte das so. Die Wahlergebnisse vom 18. März 1990 und vom 2. Dezember 1990 waren an dieser Stelle eindeutig. So schnell wie möglich unter das rettende westdeutsche Dach.
Aber gerade in diesem Zusammenhang wird dann häufig als Manko genannt, dass eben das Grundgesetz nicht in eine gesamtdeutsche Verfassung übergeführt wurde oder neu verabschiedet wurde, bei der alle Mitsprache hatten. Und inwieweit wirkt das negativ nach?
Ich bin ein bisschen, ich bewege mich zu heftig hier.
Der Bart rauscht.
Der Bart rauscht. Ich höre diesen Vorwurf immer wieder und ich erinnere mich aber sehr genau daran. Es gibt einen wunderbaren Verfassungsentwurf des Runden Tisches mit einer schönen Präambel, formuliert von Christa Wolf. Ich habe das neulich mal wieder gelesen. Aber erinnern wir uns an diese Zeit 1990, unter welchem Zeitdruck wir standen. Wir jungen Sozialdemokraten haben zusammengesessen und haben so Pläne geschmiedet, wie die deutsche Einheit in einem Prozess von 2, 3, 4 Jahren ablaufen sollte, Schritt für Schritt. Aber während wir diskutierten, erlebten wir die Ungeduld der DDR-Bürger, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir. Noch 1990 sind Hunderttausende Ostdeutsche in den Westen gegangen, offene Grenzen, trotzdem abgehauen. Dann zweitens der faktische wirtschaftliche Zusammenbruch, auch da wieder. Müssen wir ein bisschen auf uns selber schauen. Verständlicherweise hat eine Mehrheit der Ostdeutschen nur noch Westprodukte gekauft und die eigenen nicht mehr. Die Lieferketten der ostdeutschen Wirtschaft nach Osteuropa waren plötzlich flöten. Und das dritte war, die dritte Beschleunigungsfaktor war die außenpolitische Ungewissheit. Wir wussten nicht, was Gorbatschow machen wird, wie lange die Sowjetunion bei diesem zunächst mal vorsichtigen Ja zur möglichen deutschen Einheit sein wird. Und wie recht wir hatten, haben wir ein Jahr später gesehen. Der Putsch gegen Gorbatschow. Man muss sich diese Beschleunigungsfaktoren vergegenwärtigen, um zu wissen, man kann in einer solchen Zeit nicht nebenbei noch mal eine Verfassungsdebatte machen, für die man Zeit braucht, Kraft braucht. Und deswegen haben wir uns entschieden für den pragmatischen Weg, Beitritt nach Artikel 23. Aber im Einigungsvertrag steht dann, wir wollen eine gemeinsame Verfassungsdiskussion. Da gab es dann eine Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat. Ich habe mich extra dort hineinwählen lassen. Sie gehört zu meinen größten Enttäuschungen. Und da ich hier in Dresden bin, will ich diese Anekdote wenigstens noch erzählen. Ich habe dort so richtig noch vollmundig gesagt, Ich bin dafür, dass wir in das Grundgesetz mehr Elemente direkter Demokratie einbringen. Gewissermaßen noch mit dem Pathos der Demokratie der Straße vom Herbst 89. Und wer widersprach mir? Ein ostdeutscher CDU-Kollege aus Dresden, Herr Heidmann, und sagte: Herr Thierse, was wollen Sie denn? Die Mehrheit der ostdeutschen DDR-Bürger wollte in die Bundesrepublik so, wie sie ist und nicht irgendwas ändern. Ich werde mich nie vergessen, wie wütend ich war darüber, dass es gar keine Chance gab, sozusagen etwas von dieser eigentümlichen, besonderen ostdeutschen Erfahrung aus dem Herbst, von diesem Aufbruch einzubringen. Daran ist es gescheitert. Aber gescheitert ist es vorher, weil wir einfach keine Zeit hatten in diesen dramatischen Monaten, wo zwischen Zusammenbruch, Umbruch und Aufbruch alles gleichzeitig stattfand.
Frau Lorenz, würden Sie das rückblickend als Fehler bezeichnen?
Nein, man muss alles, wie Herr Thierse sagt, in seiner Zeit sehen. Ein bisschen ist das ein Phantomschmerz. Jetzt bedauern wir, dass es nicht eine gemeinsame Verfassungsgebung gab. Ich kann das gut verstehen. Allerdings, der zentrale Runde Tisch der DDR war ja nicht legitimiert, nicht aus Wahlen hervorgegangen. Und diejenigen, die dafür diesen Verfassungsentwurf gestimmt haben, die wurden eben in den Wahlen gar nicht gewählt. Ich würde gerne noch mal was erwähnen, also den Blick werfen auf Ostmitteleuropa, auf unsere Nachbarn, die sich ja die Zeit genommen haben und nehmen mussten, weil sie nicht beitreten konnten einem anderen System. Und die haben natürlich Verfassungen geschrieben. Aber man muss sagen, wirklich die Bevölkerung hat sich dafür gar nicht interessiert. Und dort, wo es Verfassungsreferenden gab, übrigens auch bei den ostdeutschen Landesverfassungen, dort, wo es Referenden gab, die nicht zeitgleich mit einer Wahl stattfanden, war die Beteiligung extrem niedrig. Also damals war wirklich das Interesse, also es galt eher anderen Dingen als den Verfassungsinhalten.
Schauen wir nochmal auf Ihre Bemerkung von vorhin. Wir müssen uns jetzt stärker politisieren. Ich möchte wieder ein bisschen in die Richtung, wie leben wir diese Verfassung, die wir haben, die so wertvoll ist. Herr Rietschel, Sie sind ja lange für Ihr Studium weg gewesen aus Görlitz. Sie waren in Kassel. Sie haben gesagt, da haben Sie einen Kulturschock erlebt, als Sie dahin gekommen sind. Sie haben aber genauso einen Kulturschock erlebt, als Sie wieder nach Hause kamen. Sie haben sich sehr bewusst dafür entschieden, nach Görlitz zu gehen. Sie haben viel vor in Ihrer Stadt. Wie können Sie sich vorstellen, dort die junge Generation Ihres Alters zu mobilisieren und sich zu politisieren?
Ja, das ist ja genau, was ich vorhin meinte. Also eben weil es diese gewachsenen Strukturen in dieser Form nicht gibt, wie wir sie in Westdeutschland vorfinden, herrscht da diese Selbstermächtigung. Also wir haben in Görlitz jetzt so ein Pilotprojekt, das nennt sich Bürgerrat, Bürgerräte. Und wir nutzen eigentlich nur alles das, was uns die Kommunalpolitik zur Verfügung stellt und auch das föderale System der Bundesrepublik Deutschland. Also wir geben die Entscheidungen, die die Bürger und Bürgerinnen vor Ort betreffen, auch an die Bürger und Bürgerinnen ab. Das sind so ganz kleine Sachen. Also so ein Bürgerrat ist organisiert nach den Quartieren beziehungsweise nach den Vierteln, wo die Leute wohnen. Und pro Einwohner bekommt dann jedes Viertel 1 Euro und dann kann mit diesem Budget gemacht werden, was eingereicht wird und worüber abgestimmt wird. Und das sind dann halt so kleine Sachen wie eine Parkbank, ja, oder die Begrünung eines Kreisverkehrs oder ein Bushäuschen. Sorgt aber dafür, dass ganz niedrigschwellig die Leute zusammenkommen und darüber diskutieren. Und da begegnen sich auf einmal Leute, die würden auf der Straße, würden die sie eigentlich nicht die Hand geben. Da sitzen also Leute von der AfD und von den Grünen, da sitzt irgendwie die Rentnerin mit dem Studierenden und die kommen zusammen und diskutieren über eine Parkbank. Und das ist eigentlich total gut, weil die dann merken, ja, also zu dieser Parkbank zu kommen, diesen Kompromiss zu finden, das ist extrem anstrengend und langwierig, aber am Ende steht das Ding und wenn dann irgend so ein Bengel kommt und was in diese Parkbank ritzt, dann wird da jemand sein und sagen, was soll denn das? Das ist doch unsere Parkbank. Das heißt, hier wird jetzt am lebenden Objekt sozusagen Demokratie, ich würde nicht sagen geübt, aber zumindest zurückgegeben und Beteiligung ermöglicht. Und am Ende schafft es sogar noch Identifikation mit dem Stadtteil. Und ich finde das großartig und das funktioniert. Das ist auch da mühselig und am Ende ist längst nicht jeder erreicht, der erreicht werden soll. Aber es funktioniert ganz gut und da bin ich sehr stolz drauf, dass das in Görlitz klappt. In Kamenz, wo ich aufgewachsen bin, funktioniert das nicht so gut. Aber auch da wird jede ostdeutsche Stadt und überhaupt jede Gemeinde ihre eigenen Erfahrungen machen.
Aber wenn Sie jetzt sagen, wir organisieren das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Verein oder wer ist das?
Nein, das macht die Stadt stellt ein Budget zur Verfügung und organisiert dann diese Bürgerräte und da kommt es dann zu Wahlen. Man kann da kandidieren als Bürgerrat oder Bürgerrätin und auch da dürfen dann die Leute in dem entsprechenden Stadtteil über diese Person abstimmen. Mhm. Und am Ende sind das dann 3, 4 Personen, ja, und die haben dann keine Verfügungsgewalt, aber die dürfen also diese Vorschläge sammeln, dürfen dann die Wahlen initiieren und dann findet das also da statt. Mhm. Genau.
Okay, also gelebte Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist ja eigentlich auch eine tolle Sache. Wir haben das ja in Deutschland. Also durch das föderale System kann man sagen, Kommunalpolitik, auch wenn sie manchmal so sehr dröge und langweilig wirkt, aber sich da zu engagieren, da werden also wirklich Entscheidungen getroffen. Also in der Kommune findet Integrationsarbeit statt, in der Kommune findet Umweltpolitik statt. Nur da und nur vor Ort wird also entschieden, welche Straßen bauen wir, wo bauen wir Ladestationen, wie wollen wir Geflüchtete integrieren. Das kann der Bund diskutieren und debattieren, aber vor Ort wird es eben geleistet durch die Menschen, die da engagiert sind.
Wann gehen Sie in die Politik?
Gar nicht.
Warum nicht?
Ich bin nach meinem Selbstverständnis, es ist schön, dass Sie klatschen. Das
ich wundere mich, warum Sie dabei klatschen. Wenn er sich daran beteiligt, an dem, was er gerade beschrieben hat, macht er Politik.
Ja.
Nein, das ist ganz eigentümlich, so eine Aversion gegen Politik. Ich sage noch einmal, demokratische Politik heißt gemeinschaftliche Regelung, gemeinschaftliche Angelegenheit im Streit miteinander und im Versuch, zu Kompromissen und zu Lösungen zu kommen. Genau das ist demokratische Politik und die findet auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Und witzigerweise, ich habe das mit Vergnügen gehört, findet an Ihrem Beispiel schon das Prinzip der repräsentativen Demokratie seine Bestätigung. Man trifft sich und beauftragt Leute, die stellvertretend für die Beteiligten aushandeln, aber die Meinungen und Interessen mitnehmen. Das ist das Grundprinzip der repräsentativen Demokratie. Das geht von unten bis ganz oben.
Und das Interessante ist, dass ich gehe jetzt nochmal auf diesen Bürgerrat zurück, dass diese Leute, die eben Bürgerräte oder Bürgerrätinnen sind, gar nicht als Politiker wahrgenommen werden, sondern als ganz normale Anwohner. Also da ist die Distanz noch gar nicht da. Und da sehe ich wirklich einen ganz großen Vorteil, den wir in Deutschland haben. Das kann ein System wie Frankreich gar nicht, vor Ort das zu schaffen, zu etablieren und auch zu diskutieren. Also ich bin da sehr positiv eigentlich.
Frau Lorenz dazu.
Ich finde das auch gut und es ist sicherlich etwas, was Politik beleben kann, vor allen Dingen, wenn es nur eine Hürde gibt, eine Hemmschwelle, in eine Partei einzutreten und so weiter. Aber trotzdem sehe ich auch eine Gefahr, dass es einfach verdeckt, dass es tatsächlich große Metakonflikte gibt, die wirklich parteipolitisch auch konfiguriert und abgebildet werden. Da sitzen dann scheinbar nur Bürger und entscheiden etwas, aber dahinter stehen doch große Fragen und die sind nicht direkt erkennbar. Dann, also es braucht länger, ich muss dann diese Personen wirklich persönlich kennen und mit denen reden, damit ich verstehe, wo die sich eigentlich politisch befinden. Also dass es Parteien gibt, hat schon eine Funktion. Es ist eine Abkürzung für viele Dinge, eine Vereinfachung, weil man eben weiß, dafür stehen die einen und dafür die anderen. Und man muss nicht alle Menschen, die sich politisch betätigen, persönlich kennenlernen.
Frau Scholl, wie stark kann so eine Bürgerbühne Menschen politisieren? Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es ist noch im vorpolitischen Raum. Sie haben hochpolitischen Stoff auf der Bühne.
Ich fand es ganz interessant, was Sie auch meinten mit der kommunalen Politik. Also wir probieren im Theater im Moment auch Formen aus, oder ich habe es auch konkret in Düsseldorf ausprobiert, in einem Projekt, das heißt Düsseldorf First, wo wir Kommunalpolitik untersuchen wollen. Wir loten gerade auch die Grenzen aus zwischen Theater und wie politisch können wir sein? Was wollen Sie fragen, Herr Tipp?
Nach Trump klingt das etwas komisch.
Ja, genau. So war das genau. So war das gemeint. Das war ein Bezug, um die Leute. Also wenn uns doch die globale Politik zu groß ist und zu komplex, warum versuchen wir es dann nicht erstmal vor der Haustür? Auf der Bühne waren Menschen, die in Parteien arbeiten und sich betätigen. Und das Publikum war das abstimmende Parlament. Wir kommen damit natürlich nur in so eine Stimmungsdemokratie rein. Also es hat schon seine Grenzen. Wir können im Theater nicht unterhaltsam über Wohnungspolitik sprechen. Aber was wir machen können, wir können Biografien von Menschen zeigen. Wir können zeigen, warum jemand in eine Partei geht, warum er frustriert ist in dieser Partei, warum es toll ist, in dieser Partei zu sein. Wir können Streit üben auf der Bühne und wir können Brücken bauen zwischen Menschen, die nicht mehr miteinander sprechen. Aber wir können auch vieles nicht tatsächlich. Und ich bedauere das auch oft, dass wir an manches nicht rankommen. Und wie können wir im Theater Demokratie und diese Schwierigkeiten thematisieren? Das bleibt noch eine Aufgabe.
Es war jetzt gerade sehr interessant, dass Herr Rietschel eigentlich mit leuchtenden Augen von diesem Projekt erzählt hat. Dann habe ich so aus der Laune heraus gefragt, wann gehen Sie in die Politik? Er sagt nein. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt ein deutsches Problem oder ist das ein Problem, was viel weiter reicht? Also, dass wir gar nicht mehr so viel Bereitschaft haben, auch bei unseren Nachbarn, sich politisch zu engagieren. Wissen wir das eigentlich?
Ganz kurz ran. Also ich bin auch Parteimitglied und so und ich engagiere mich auch vor Ort, aber ich werde nicht irgendein Mandat übernehmen. Also dafür bin ich einfach zu sehr nach meinem Selbstverständnis Beobachter und eben dann doch Künstler, um einfach zuzuschauen. Aber darüber hinaus kann ich als Privatperson eben nicht mich hinstellen und sagen, wählt die Partei und wählt diese nicht, sondern das mache ich dann privat, aber das andere ist eben die Kunst. Das,
ja,
da gibt es schon Unterschiede, für mich zumindest.
Ja. Zum Glück gehört zur Freiheit in der Demokratie auch, dass keiner gezwungen wird, Politiker zu sein und Politiker zu werden. Das ist auch, gehört auch dazu. Aber wenn man diese Freiheit ganz selbstverständlich in Anspruch nimmt, gehört auch dazu der Respekt vor denen, die eine solche Aufgabe übernehmen. Und da erleben wir ja gerade, wie die Verachtung der Politiker gewachsen ist, gerade im Internet. Ich bin ein altmodischer Mensch, ich muss nicht mal immerfort ins Internet gucken, ich weigere mich auch. Es reicht mir, was ich an Beschimpfungen per Post und per E-Mail bekomme. Also das gehört mit dazu. Eine Demokratie lebt auch davon, dass man gewissermaßen immer auch eine Art von Vertrauensvorschuss gibt, den man ja zurückholen kann bei der Wahl. Das ist ja das Schöne, die Demokratie hat Instrumente der Kontrolle von Macht und der Entzug von Macht. Sie verleiht Macht auf Zeit und man kann sie wieder zurückholen. Das ist das Großartige an Demokratie. Aber ohne diesen Moment von Vertrauensvorschuss, der soll erst mal machen. Der soll erst mal probieren.
Aber Sie sagen ja selber, wir haben einen riesigen Vertrauensverlust erlitten.
Ja, aber da muss man daran erinnern, dass es in der Politik so ist wie in jedem anderen Bereich des Lebens. Es geht nicht ohne Momente des Vertrauens. Wenn wir zusammenleben, brauchen wir das. Egal, ob wir in einem Kulturbetrieb sind, in der Wissenschaft, im Alltag, in der Familie. Wir brauchen immer Momente des Vertrauens. Ohne das geht's nicht.
Was sagt die Politikwissenschaftlerin dazu? Dieser Vertrauensverlust, wie stark bedroht er unsere Demokratie?
Stark, aber auch hier würde ich wieder sagen, es ist falsch oder abwegig, nur auf die Politik zu schauen. Der Vertrauensverlust betrifft viele Institutionen, betrifft übrigens auch die Wissenschaft, betrifft die Medien, betrifft die Kunst. Und insofern ist das ein generelles Problem, an dem wir eigentlich alle leiden. Also wir könnten jetzt eine große Selbsthilfegruppe aufmachen und mal überlegen, wie wir das verbessern können. Es betrifft nicht nur die Politik. Woran liegt das? Weil die Gesellschaft sich eben immer weiter ausdifferenziert, pluralisiert, wir gar nicht mehr so viele verschiedene Menschen direkt kennenlernen und deshalb uns manche Lebensweisen, Einstellungen und so weiter gar nicht mehr richtig vorstellen können. Und solche Bezüge braucht es aber, um Vertrauen aufzubauen. Wenn ich nicht organisiert bin, gesellschaftlich oder politisch, wenn ich gar nicht so viele Menschen kenne, warum sollte ich denen denn Vertrauen entgegenbringen? Sowas muss auch eingeübt und gelernt werden.
Also das Theater und die Kunst muss an der Willkommenskultur arbeiten und die Parteien müssen es auch. Also der Einstieg in eine Partei zu gehen, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ich habe einige Anekdoten gehört von Menschen, die sagen, ich gehe da mal hin. Da sitzt man dann da und weiß noch gar nicht, worum es geht und man wird auch nicht unbedingt willkommen geheißen. Also ich habe von vielen Geschichten gehört, wo das auch nicht so einfach war, da reinzugehen. Und im Theater ist es eben auch so. Da ist vieles auch schon so intern eingespielt, dass die Türen nicht offen erscheinen. Und da müssen wir fantasievoll sein und die Türen öffnen und Methoden entwickeln und selbstkritisch einladen.
Also das ist richtig. Politik wie andere auch müssen immer einladend wirken, Teilhabemöglichkeiten eröffnen. Ja. Leichter gesagt als getan. Ja, nicht jede Parteiversammlung ist spannend. Aber gilt das für andere Zusammenhänge auch? Ist überall alles spannend? Also man muss auch schon sozusagen selber dieses Moment des Anstrengens. Ich bin als Bundestagspräsident und Vizepräsident immerfort gefragt worden, zumal von jungen Leuten, was tun Sie, damit wir uns für Politik interessieren? Die Frage hat mich zunehmend geärgert. Und ich habe dann gesagt, ich kann Ihnen Politik nicht auf dem Silbertablett des unterhaltenden Konsums darbieten. Ich kann Ihnen nur die Weisheit eines älteren Menschen übermitteln. Nach meiner Lebenserfahrung entsteht politisches Interesse und erst recht politische Leidenschaft aus einem einzigen Grund, nämlich aus der Erfahrung, mit etwas nicht einverstanden zu sein. Wenn man diese Erfahrung wirklich macht, die ist manchmal schmerzlich. Ich könnte das an meiner Lebensgeschichte erzählen, in der DDR lebend, wie man da ein politischer Mensch wird. Wenn man diese Erfahrung wirklich macht, dann stellt man drei Fragen. Erstens, warum ist das so? Zweitens, wie kann ich das ändern? Und drittens, mit wem zusammen kann ich das ändern? Weil ich es alleine nicht ändern kann.
Und wenn man diese Erfahrung macht, dann hat man ein starkes Motiv, alle möglichen Hürden zu überwinden, auch die Enttäuschungen, die Fremdheit, die Vergeblichkeiten, weil man etwas verändern will. Wenn man nur sich selber meint, die eigene Karriere, furchtbar. Wenn man was ändern will, wenn man die anderen meint, dann ja, dann kann es gelingen, dann hält man was aus.
Aber wenn wir diesen Gedanken logisch zu Ende spinnen, müsste jetzt so halb Ostdeutschland, sage ich jetzt mal, auf den Barrikaden sein oder sich organisieren, sofort in eine Partei eintreten oder eine neue Partei gründen. Das passiert aber nicht.
Ja, warum? Bedauere ich sehr.
Aber eine Erklärung gibt es dafür nicht, oder?
Wenn ich jetzt eine Erklärung mache, wird es gefährlich. Soll ich das mal trotzdem probieren? Eine ganz gefährliche Erklärung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Ossis so eine Art, darf ich das so nennen, autoritäres Gepäck mit uns schleppen. 40 Jahre DDR, alles wurde von oben angeordnet. Wehe, man hat in eigener Verantwortung was gemacht. Dann bekam man immer eins drauf. Und wenn man noch die Nazi-Zeit und die preußische Vorgeschichte oder sächsische dazu nimmt, also diese Prägung, alles von oben zu erwarten oder erwarten zu müssen. Und wenn die nicht liefern, oben oder im Westen, dann ist man, verachtet man das Personal und ist sauer. Also, dass wir da so etwas mit uns schleppen und nicht begreifen, dass diese Demokratie, diese gemeinsame Demokratie die Chance ist, sozusagen selber uns in die eigenen Angelegenheiten einzumischen. Also dieses autoritäre Gepäck ein bisschen loszuwerden. Ich weiß nicht, ob das böse ist. Ich habe das neulich mal gesagt, wo ich gesagt, ich beschimpfe die Ossis. Nein, ich weiß doch, wovon ich rede. Nach 40 Jahren, ich weiß doch, wie das gewesen ist, dass man bloß nicht selbstverantwortlich handelt. Das heißt ja immer auch Risiko eingehen, Fehler machen, Prügel beziehen. Aber jetzt haben wir doch die Chance. Und es hilft doch nichts, das zu tun, was wir in der DDR ganz gut konnten. Zu Hause sitzen oder in der Kneipe und jammern und auf die da oben schimpfen. Es hat nichts geholfen, es hilft auch jetzt nichts.
Frau Lorenz.
Ja, auch hier nochmal, solche Bemühungen und Politisierung gab es ja und gibt es ja. Die gefällt einem oder Ihnen wahrscheinlich jetzt auch inhaltlich nicht. Ich würde eher sagen, das, was Sie sagen, betrifft einen Teil der Gesellschaft, nämlich die Mitte. Also die nicht organisiert ist, die sich nicht interessiert. Sie haben gesagt, und das stimmt auch, so ein erster Impuls, politisch zu handeln, politisch zu denken, ist oft dagegen zu sein. Aber wir haben ja auch sehr viele, die sind eigentlich ganz zufrieden und die sind nicht aktiviert und sie setzen dem, was an den Rändern besteht, nichts entgegen. Also es könnte auch ein Impuls sein, einfach als Mitte für etwas zu streiten und nicht nur gegen etwas.
Ganz einverstanden, ich habe gesagt, mit etwas nicht einverstanden sein. Und wenn ganz viele Leute sagen, es läuft doch eigentlich ganz gut, dann ist das kein Motiv, aktiv zu werden. Aber wenn man begreift, dass das, was ganz gut läuft, vielleicht gefährdet ist, dann gibt es ein Motiv, aktiv zu werden.
Für etwas.
Für etwas, ja, für diese Demokratie, für die Freiheiten, für die Menschenwürde der anderen, nicht nur die eigene.
Starkes Plädoyer fürs Grundgesetz, für die Verfassung, für unsere Demokratie. Frau Scholl, was wünschen Sie dem Grundgesetz zum 70. Geburtstag?
Puh. Langes Leben.
Schöne Antwort. Langes Leben. Punkt?
Ja.
Punkt. Herr Rietschel.
Ich schließe mich da an. Ich glaube auch Offenheit und Wandlungsfähigkeit.
Das hat es ja eigentlich immer gezeigt. Es hat ja einige Erweiterungen gegeben, wohl nicht immer gerade zum Positiven, aber...
Ja, ich hoffe, es bleibt so. Ja.
Frau Lorenz?
Ein Grundgesetz, das doch mehr im Mittelpunkt steht. Ich habe ja vorhin gesagt, eine erfolgreiche Verfassung ist eine, die man nicht merkt. Aber vielleicht brauchen wir die Momente der Bewusstseinswerdung darüber und der Debatte und der Diskussion. Und dass hier eben nicht nur immer im Kleinen, was staatsorganisatorische Dinge verändert wird, das Grundgesetz hat ja über 60 Änderungen schon erfahren, sondern auch mal in größeren Fragen diskutiert wird und uns allen am Alltag auch präsenter wird.
Herr Thierse.
Die Demokratie lebt von den Tugenden derer, die diese Demokratie leben. Also das Grundgesetz bleibt tot, wenn es nicht in Anspruch genommen wird, wenn es nicht gelebt wird. So einfach. Und Demokratie muss immer wieder neu gelernt werden, indem wir sie tun.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an das Podium. Das war das Forum Frauenkirche. 70 Jahre Grundgesetz ist Demokratie out. Es diskutierten Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident AD, Professor Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin der Universität Leipzig, Miriam Scholl, Theatermacherin und Leiterin der Bürgerbühne am Staatsschauspiel in Dresden und der Görlitzer Autor Lukas Rietschel. Applaus